Hallo und herzlich willkommen bei The Pet Food Family, der Podcast powered by Mera Pet Food. Dein Podcast rund um Hundewissen, Training, Tierschutz und bewegende Geschichten. Schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Das freut mich wirklich sehr. Und hier ein kleiner Reminder, bevor du gleich in diese Folge eintauchst. Wenn dir gefällt, was du hier hörst, dann nutz doch die Zeit vom Intro und klicke kurz auf Abonnieren und lass 5 Sterne da. Das hilft uns und sorgt dafür, dass The Pet Food Family, der Podcast, in deinem Feed landet. Heute ist eine ganz besondere Folge, die letzte Folge 2025. Vielleicht hörst du sie direkt am 23. Dezember, vielleicht auch irgendwann später, aber eigentlich ist es auch ganz egal, wann du sie hörst, denn diese Folge soll einfach ein kleiner Moment für dich zum Innehalten sein. Ein halbes Jahr voller intensiver Gespräche, bewegender Geschichten und extrem kluger Gedanken liegen hier im Podcast hinter uns. Und wenn ich so zurückblicke, dann bin ich einfach nur dankbar. Für all das, was hier entstehen durfte, für die Menschen, die ihre Geschichten geteilt haben und für euch alle, die Woche für Woche immer wieder zuhören. Bei dem letzten Rückblick saß ich alleine hier vor dem Mikro. Aber nach dem zweiten Halbjahr fühlt es sich irgendwie nicht richtig an. Ich habe das Gefühl, dass wir in unserer Hundewelt und vielleicht sogar darüber hinaus mehr Miteinander, mehr Austausch und mehr echtes Zuhören brauchen. Und genau deshalb bin ich heute nicht allein. An meiner Seite ist jemand, den ich nicht nur fachlich, sondern vor allem menschlich sehr schätze. Sammy El Ayashi. Sammy, heute bist du für mich kein Gast, sondern einfach nur mein Freund, mit dem ich mich hier heute austauschen möchte. Ich freue mich riesig, dass du heute da bist und ich freue mich noch viel mehr auf diese letzte, ganz besondere Folge, die das Jahr hoffentlich richtig gut ausklingen lässt. Auf ein ehrliches, herzliches und inspirierendes Gespräch mit Sammy El Ayashi. Werbung. Mera Pet Food ist mein Partner hier im Podcast. Aber nicht nur das, sie erleichtern mir jeden Tag mit meinen 8 Hunden unglaublich. Ich füttere das Trockenfutter Pure Sensitive von Mera und bin echt super zufrieden. Es ist verträglich und gerade für sensible Hunde ideal, weil es auf das Wesentliche reduziert ist. Nur eine Protein- und eine Kohlenhydratquelle. Kein glutenhaltiges Getreide. Zum Glück fressen fast alle bei mir das gleiche Futter. Aber selbst als einer meiner Hunde mäkelig wurde, habe ich kurz mit Dr. Annika von Mera gesprochen und sie hat sofort das richtige Futter empfohlen. Seitdem fressen sie alle wieder mit Begeisterung. Und das Beste, diese Beratung bekommst du auch. Kostenlos. Und wenn du das Futter einfach mal ausprobieren magst, gibt's für dich 10% Rabatt mit dem Code TPF10. Alle Infos findest du in den Shownotes und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Wow, ich danke dir, Jan, für ja, die Freundschaft. Damit fange ich an.
Cool. Dafür danke ich dir auch und ich danke dir, dass du hier bist. Und es war ein Impuls gestern Abend, das gerne mit dir zusammen machen zu wollen. Und du hast dann sehr spontan heute Morgen zugesagt und jetzt sitzen wir hier. Und ich habe alles, was meine Vorbereitung betraf für diese eigentlich letzte Folge und den Rückblick, habe ich gelöscht, außer eine einzige Frage, die ich mir selber seit sehr, sehr langer Zeit stelle, weil ich sie irgendwo mal gehört oder gelesen habe. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Und sie so sinnbildlich für mich für das letzte halbe Jahr ist und es so sehr zeigt, wo ich stehe. Und wenn du magst, starten wir mit dieser Frage, weil mich unendlich interessieren würde, was du darauf antwortest.
Ja, ich bin total gespannt. Also
Okay. Rein in diese Folge. Sammy, wenn dein Trainerdasein ein Buch wäre, würdest du heute schon die letzte Seite lesen wollen?
Nee, möchte ich nicht lesen. Ich weiß auch nie, ob es eine letzte Seite gibt, weil eine letzte Seite wäre immer so das Vollkommene oder das komplett Beendende. Ich glaube, beides, also das eine hoffe ich, dass es nie zu Ende geht. Und das andere ist, ich bin viel zu neugierig, als dass es also das Ende eines Buches darstellen könnte. Deswegen könnte ich auch wahrscheinlich nie einen Roman schreiben. Aber ich würde auch gar nicht reinspinksen wollen. Also ich könnte mich zurückhalten. Kann ich bei vielen Dingen nicht, aber da könnte ich mich zurückhalten.
Weißt du, warum mich die Frage so beschäftigt? Weil ich im Moment das Gefühl habe, dass ich nicht weiß, wo ich in dieser Hundeszene meinen Platz finde und wo ich stehe und wo ich hingehöre. Und ich die ganze Zeit überlege, dass wenn ich die letzte Seite lesen würde und wissen würde, wie mein Trainerdasein endet, dann könnte ich heute vielleicht ein bisschen klarer die Entscheidung treffen, die an der Weggabelung links oder rechts lang führen, weil ich ja weiß, wohin der Weg wieder gehen muss. Und auf der anderen Seite denke ich mir aber, nee, also du musst ja genau diese Momente des Nicht-Dazugehörens und des Nicht-Wissen-Wohins musst du ja durchleben, damit du überhaupt zur letzten Seite kommst.
Es arbeitet gerade ganz, ganz schön doll in mir, weil ich tatsächlich nie über zu welcher Gruppe gehört man dazu, wohin sortiert man sich, zu wem will man zugehörig sein oder zu wem muss man zugehörig sein. Dann mache ich mir, das sind nicht meine Gedanken. Ich habe mich erstmal einer Sache verschrieben, Menschen dabei zu unterstützen, wie sie noch besser und, na, besser ist auch schon wieder zu wertend, aber wie sie vielleicht noch mehr Zugang zu ihrem Hund bekommen und wie ich dem Hund möglicherweise ein noch entspannteres Leben verschaffen kann, unter den Rahmenbedingungen, in denen wir leben. Und wenn ich mich da dann immer orientieren würde, was sagt Person oder Mensch X oder Mensch Y, und dann ist es gut, sich umzusehen, umzuhören, Dinge wahrzunehmen, aber nicht um zu einer Gruppe dazuzugehören. Ich glaube, dann das, da würde ich in eine falsche Richtung laufen, weil es dann nicht mehr um diesen Menschen und diesen Hund da vor mir geht, sondern nur um das, wie man so häufig sagt, das Gefallen, um Teil einer Gruppe zu sein. Und ich glaube, dann wird vieles im Hundetraining vielleicht auch in eine merkwürdige Richtung laufen. Ist aber ein Trend, den ich immer wieder beobachte. Es gibt den einen in die und den anderen in die andere Richtung. Die Offenheit bleibt damit, geht damit verloren. Und das ist auch der Teil, den ich mit der Neugier meine. Also neugierig zu sein, warum arbeitet da jemand so? Was ist sein Gedanke dahinter? Und das verstehe ich auch ganz viel in deinem Podcast so. Deswegen bin ich ja hier, ich habe so einen kleinen Fan-Moment, weil ich das großartig finde, wie viel Dinge du beleuchtest oder beleuchten lässt. Also es geht ja darum, dass Menschen erzählen, was ihre Idee ist, ob es nun zum Thema Hundetraining ist oder zum Thema Tierschutz. Und es gibt auf alles so viele Blickwinkel und aber es gibt eben diesen Moment, wo es nicht um den Zeigefinger geht. Und das würde ich mir an vielen Stellen viel, viel mehr wünschen. Obwohl, wenn ich, ne, je weiter ich drüber nachdenke, auch über deinen Einwand, dann will man, wenn man wüsste, wo man seine stabile Gruppe hätte, mit denen man umgeht, dann wären vielleicht manche Dinge noch leichter, auch manchmal leichter zu ertragen. Aber ich glaube, manchmal entscheidet sich auch vielleicht gerade im Stress, auf wen man sich verlassen kann. Und das kann ja auch eine Erkenntnis sein. Also, dass man gar nicht immer zu einer Gruppe fest dazugehören muss, aber dass Menschen trotzdem im extrem guten Austausch sind. Und das ist vielleicht auch so das Grundverständnis, dass wir nicht gegeneinander sein müssen, sondern ganz, ganz viel im Miteinander, im erklär mir das, warum machst du die Dinge so oder warum siehst du es so und was hat dich vielleicht an manchen Stellen, wie man so schön sagt, radikalisiert oder vielleicht auch gegen andere gestimmt. Nur der Dialog kann wieder was auflösen oder zumindest was dazu beitragen. Und den Anspruch, den erlebe ich ja auch ganz häufig von Menschen, dass sie immer alles wissen oder sofort von einem verlangen, dass wir alles wissen. Also sind ja erstmal als Experten an vielen Stellen. Und das ist aber vor allen Dingen im Hundebereich, glaube ich, zu beobachten. An anderen Stellen kenne ich das auch, dass auch ein Mediziner durchaus sagt, ich muss mal meinen Kollegen konsultieren. Ich habe zwar eine Grundausbildung von etwas gemacht, aber bei den Herzsachen bin ich auch nicht, habe ich keine Kenntnis, weiß ich nicht mehr drüber, außer die Grundlagen dazu. Und der käme aber auch nicht auf die Idee, eine Herz-OP durchzuführen. Und das habe ich im Hundebereich, manchmal habe ich so das Gefühl, das sind Leute, die schwingen sich so weit auf, dass sie alles tun würden. Und ich glaube, da brauchen wir alle viel, viel mehr Bodenhaftung. Und das wäre ja erstmal unsere bodenständige Gruppe, die ich so sehen würde. Also wir haben alle eine solide Ausbildung zum Thema Mensch und Hund und was brauche ich alles dafür. Und darauf ansetzen kann ich auch mich spezialisieren. Also es wäre vermessen, wenn wir über alles sagen würden, kenne ich mich total gut aus, weiß ich, wie es geht.
Zwei, drei Schritte zurück. Vielleicht ist es nicht das, dass ich zu einer Gruppe gehören möchte. Mhm. Ich bin da voll bei dir, diese Offenheit. Ich glaube, man erlebt es auch durch meine Auswahl der Podcast-Gäste. Ich probiere alles irgendwie hier reinzukriegen, weil ich auch wirklich alles interessant finde. Und ich möchte wirklich, wirklich, wirklich verstehen, warum jemand das macht, was er macht, wenn er hinter dem steht, was er macht. Mhm. Die zwei, drei Schritte zurück sind dann vielleicht eher, dass eine Entscheidung, die ich heute treffe, mich automatisch in eine Gruppe reindrückt oder mich reinpacken lässt, in die ich mich selber vielleicht gar nicht dazu zählen würde. Mhm. Aber dadurch, dass ich eine Entscheidung treffe, wie ich sie treffe, komme ich da dann auch nicht wieder weg. Und deswegen bin ich, glaube ich, so an diesem Punkt, dass ich so viel darüber nachdenke, wo ich hingehören möchte, könnte, sollte, wie auch immer, weil sich davon so viele Entscheidungen dann irgendwie abhängig machen. Wenn man im Hinterkopf hat, dass man mit einer Entscheidung sofort in irgendeine Schublade gesteckt wird.
Aber dann fange ich bei der Schublade an. Ich glaube, wir werden eh nie verhindern können, dass uns Menschen irgendwo hinstecken in eine Schublade, in eine Idee. Das ist, wir können natürlich versuchen, durch unser Handeln, unser Auftreten, manche Dinge nicht zuzulassen. Aber den Moment, dass wir ich fange an der Stelle nochmal anders an, weil ich gerade, also du stellst die Fragen so, dass ich bei mir gerade ankomme und sage, oh krass, das ist ein Teil meines Lebens gewesen. Also, und das meine ich gar nicht auf die Hundeszene bezogen, sondern das ist ja ein Teil vielleicht auch von Erziehung, falle nicht negativ auf, sondern bring dich so ein, dass du überall gerne gesehen bist. Hat ganz viel bei mir mit meinem, ich habe ja zwei Nationalitäten, mein Vater ist Tunesier, meine Mutter war Deutsche und da ging es ganz viel um das Thema Anpassung und da war es immer ein heikles Ding, also mit wem verkehrst du, mit wem bist du unterwegs, wie wirst du von anderen gesehen, und wenn du mit diesen Leuten gesehen wirst, kriegst du relativ schnell einen Stempel. Also das habe ich auch mal so zum Ausdruck gebracht, also auch mein Lebenslauf hätte sich komplett anders entwickeln können, alleine durch den Umgang und der Situation, mit wem man sich umgibt. Und dazu habe ich natürlich ich habe versucht, meine Sachen gut zu machen. Gar nicht für andere, sondern für mich, weil mich Dinge interessiert haben. Aber so rückblickend denke ich so, naja, es war schon so ein Abwägen, permanentes. Sind das die richtigen Jungs? Sind das die richtigen Mädels? Sind das die Veranstaltung, wo du bleiben willst? Was denkt dein Vater? Was denkt deine Mutter? Was denken deine Freunde? Was denken die anderen, die dir gegenüberstehen? Und da hätte ich vielleicht schon manchmal gerne gewusst, wo stehe ich am Ende? Klar. Spannend, also unter dem Aspekt, und das hat mich aber vielleicht auch dahin gebracht, dass ich das jetzt nicht mehr denke. Aber es hat vieles natürlich beeinflusst und ich glaube, das ist in der Hundewelt sehr, sehr ähnlich, dass wir sehr, sehr wenig drüber nachdenken oder uns auch wirklich oder überhaupt zulassen zu fragen, wer ist der andere denn da gegenüber? Und was macht der denn überhaupt? Also so viel von Hören sagen. So viele Menschen, die behaupten, dich, mich schon mal bei der Arbeit gesehen zu haben, können am Ende gar nicht bei der Arbeit gewesen sein, weil so viele Menschen sind gar nicht live bei den Seminaren dabei. Und trotzdem fällt es ja häufig genug, ja, habe ich beim Sammy mal gelernt oder hat der Sammy so gesagt. Und das Gesagte ist ja immer nur ein Auszug aus diesem kleinen Moment. Und trotzdem will es immer gut überlegt sein, was man sagt. Aber du wirst trotzdem in die Momente kommen, wenn es aus dem Kontext minimal rausgenommen ist oder der Empfänger einen ganz, ganz anderen Blick schon hat auf die Person. Das ist ja auch der Einfluss, selbst bei wissenschaftlichen Studien. Wenn ich schon im Vorfeld mit einer vorgefassten Meinung reingehe, dann werde ich die Beweise dafür eher finden. Und das ist der Moment, wo ich immer sage, ich kann es trotzdem, also wer mich persönlich konsultiert und wer dich persönlich kennenlernt, der wird sein Bild vielleicht verändern können, sofern eine Bereitschaft da ist. Wenn ich aber von vornherein schon keine Bereitschaft hinlege oder an den Tag lege, um jemand anders kennenzulernen, dann werde ich mich eines Vorurteils, was es ja dann ist, niemals negieren können. Und ich bringe das sehr plakativ und da sind ja auch viele Comedians gerade auch unterwegs. Aber wenn man mich als Menschen erstmal nur visualisieren würde, ne, mehrtägigen Bart, ich hatte mit 13 schon Bartwuchs. Also jetzt nicht so lang wie jetzt, aber ich hatte mit 13 schon Bartwuchs. Ich bin mit 13 als 13-Jähriger immer locker schon als 16-, 17-Jähriger geschätzt worden. Und wenn mich Leute erstmal nur sehen, dann kann es mir durchaus passieren, dass alleine aufgrund meines Aussehens ich in eine andere Schublade gepackt werde. Und das heißt, ich beginne ja sozusagen bei vielen das Gespräch immer schon mit einem Minus-1-Punkt. Also wenn null die gleiche Ebene ist, wenn wir alle gleichwertig sind und wir uns alle gleich angucken, dann beginne ich aufgrund meines Aussehens und vielleicht sogar meines Namens schon bei -1. Das ist eine Skalierung. Das heißt, ich muss ja schon von -1 bis 0 muss ich schon unglaublich viel tun, damit ich erstmal gleichberechtigt bin. Und aber alles, was ich ins Negative tun würde, würde ja direkt noch weiter nach unten bewertet. Und also das heißt, wir gucken nicht auf einer Ebene aufeinander. Und das passiert, glaube ich, im Hundebereich auch oder auch im Tierschutzbereich, weil wir nicht erstmal nach dem Kern suchen, warum macht derjenige das und was tut er denn da, sondern wir erstmal uns vorinformieren und die Informationen können ja immer schon persönlich gefärbt sein. Und ist keine objektive Betrachtung. Und sich darauf einzulassen, ist, glaube ich, die Schwierigkeit für viele, auch nochmal neu draufzuschauen und trotzdem seine eigenen Rückschlüsse zu ziehen. Also ich habe unglaublich viele Menschen kennengelernt, von denen habe ich situativ wahnsinnig viel gelernt und habe auch Sachen angewendet, die ich vielleicht früher auch nachvollziehbar fand, die ich aber heute so in der Form nicht mehr anwenden würde. Und da rede ich nicht über tierschutzrelevante Sachen, da habe ich mich nie reinbegeben und trotzdem war es grenzwertig. Also wo ich sage, hätte ich anders gemacht. Genauso, wenn das Verständnis wächst. Aber da würde ich trotzdem nicht despektierlich über den anderen sprechen. Das ist so vielleicht auch der Wunsch, den ich so häufig habe. Ist, praktiziere Dinge. Wenn die von vornherein für dich auszuschließen sind, dann ist es auch okay, aber bewerte sie nicht, wenn du sie nicht selber auch ausprobiert hast und wenn du die Beweggründe von jemandem nicht kennst und auch die Geschichte davor und danach nicht. Und dann würde ich aber bei keinem auch Prozesse sehen können und auch nicht zulassen. Und das ist, glaube ich, an vielen Punkten schwierig in unserem Bereich, weil wir also ich kann jetzt immer nur fürs Hundetraining sprechen, aber wir haben keine Standards. Wir haben nach wie vor kein anerkanntes Berufsbild. Wir haben keine Einheitlichkeit. Was gehöre denn überhaupt dazu, wenn wir über das Feststellen eines Berufsbildes denn sprechen wollen? Welche Grundlagen müssen denn da vorhanden sein? Wer sollte denn in welchen Bereichen schon vielleicht vorgebildet sein oder zumindest eine Grundlagenausbildung erfahren? Ja, wie viel Pädagogik gehört dazu, wie viel Psychologie gehört dazu, zumindest im Verständnis, nicht in der Anwendung. Aber ich erwarte nicht, dass wir Therapeutinnen werden. Also das ist nicht der Anspruch. Aber das so zuzulassen, auch darüber zu sprechen, also ideologienfrei zu sagen, naja, aber das sind doch die Basics. Und wenn wir auf diese Basics gucken und uns da eine Einheitlichkeit, natürlich, ne, Tierverständnis, Hunde, Ethogramme, ja, also die Standards zu schaffen, dann hätten wir irgendwie alle über zumindest die gleichen Grundlagen verfügen. Und dann kann ich immer noch entscheiden, ob ich an gewissen Stellen da einen Weg weitergehe oder nicht weitergehe. Aber ich glaube, das macht es immer schon so schwierig. Was wäre denn überhaupt ein Standard? Und das kannst du jetzt auf den Tierschutz genauso übertragen. Wo beginnt denn der Standard? Ist das der Tierschutz aus unserer Sicht, also aus der deutschen Sicht, so wie wir mit Tieren zusammenleben wollen? Oder ist es der Blick auf Bulgarien, Rumänien, wie Menschen dort zum dem Zeitpunkt, in dem sie sich gerade befinden, und jetzt mal ganz bösartig, vielleicht 50 Jahre noch vor uns, also vom Entwicklungsstand her. Und vor 50 Jahren sahen bei uns die Dinge auch noch völlig anders aus. Und auch das Verständnis war ein völlig anderes. Das heißt, es müsste eigentlich, und es wurde auch, wir haben das mit ein paar Trainern damals versucht auch anzuleiern im Rahmen von der Genehmigungspflicht nach Paragraph 11 aus einer Arbeitsgruppe heraus, doch auch Ministerien das vorgeschlagen. Was wäre denn sinnig, wie man denn Standards schafft und als Prüfungsgrundlage auch nimmt? Das wurde aber nicht angenommen, sondern da hat jedes Bundesland Föderalismus, hurra, an vielen Stellen gut, aber an der Stelle natürlich nicht, macht so sein eigenes Ding, bis hin zu jede Gemeinde macht sein eigenes Ding. Und schafft natürlich auch dann gar nicht man schafft kaum erstmal ein Grundverständnis, weil jeder immer schon mit seiner Idee startet. Das geht ja dann noch weiter. Menschen gucken nicht mehr auf einen Hund. Also das ist jetzt mein Arbeitsfeld. Wir gucken nicht mehr auf den Hund und den Menschen, sondern wir gucken schon mit unserem wertenden Bild auf diesen Hund und diesen Menschen. Und wir gucken gar nicht mehr wirklich drauf, was ist denn das tatsächliche Verhalten, das da gezeigt wird? Erstmal ganz banal, was zeigt der denn überhaupt? Weil wir es häufig gar nicht mehr wissen. Wir sind schon in der Manipulation eines geschilderten oder aus der Sicht des Trainers möglicherweise störenden Verhaltens oder aus der Sicht der Halterin, des Halters. Und wir fangen schon an zu manipulieren, wissen aber gar nichts um das, was ist denn da eigentlich? Was passiert da? Wir gucken uns die Sachen gar nicht an, sondern wir gehen schon rein und sagen, in die Richtung müssen wir es bringen. Wir gucken uns aber nicht an, ob das Verhalten, was da zeigt, vielleicht genau richtig ist. Und viele Menschen ja auch einfach nur vielleicht sogar wissen wollen, ist das noch normal oder ist das schon eine Störung, die da ist? Aber es wird schon rumgeknetet, es wird schon es wird geklickert über, es wird unterbrochen, es wird alles nur den kurzen Moment, der vielleicht schön ist, soll auch noch verstärkt werden. Dabei geht es um ganz, ganz anderes Thema, weil wir uns nicht den Kern anschauen, also weil wir den aber vielleicht auch nicht haben. Und damit sind wir natürlich immer in der Wertung aus der Perspektive, in der wir uns gerade befinden. Und die kann sich ja nur erweitern, verändern, wenn wir rausgehen, wenn wir Leute ansprechen, mit Leuten in Kontakt gehen und nicht, weil wir sie stigmatisieren oder gar über sie herziehen, sondern da reinzugehen und zu sagen, auch ins persönliche Gespräch zu gehen. Also mir ist da was zu Ohren gekommen, dass das und das passiert. Man greift zum Hörer. Ich finde immer das persönliche Gespräch an vielen Stellen auch das viel, viel angenehmere. Weil mit jeder Nachricht kann man auch wieder Missverständnisse, dann legt der eine es so aus und der andere so. Aber so ein Gespräch suchend. Worüber unterhalten wir uns denn? Sind wir zumindest fachlich auf der gleichen Ebene? Benutzen wir schon andere Wörter für das Gleiche, was wir da sehen, ist es aber bei mir im Kopf schon anders besetzt, weil ich dieses Bild ganz anders besetzt habe. Und das ist aber, glaube ich, ich habe manchmal das Gefühl, es ist ein Wunsch von mir, da immer wieder zu beizutragen. Und Der Wunsch kann aber nur dann in Erfüllung gehen, wenn es viele Menschen mittragen. Und das ist vielleicht manchmal auch schwierig, denn, sich auch auf einen fachlichen Dialog einzulassen, der auch emotional besetzt sein darf. Also Emotionalität werden wir nicht rausnehmen können. Aber wir brauchen vielleicht erstmal die Nüchternheit auch an vielen Stellen einer Fachlichkeit. Und solange es da, es ist dann wieder Juristendeutsch, also solange es da vielleicht auch keine Instanz gibt, also wirst du etwas behaupten können? Und das habe ich, glaube ich, schon mal in einem Podcast auch bei dir gesagt. Man kann sich ja inzwischen jede Meinung, die man hat, vermeintlich mit irgendeiner Studie belegen. Und ob das aber damit trotzdem zum Ausdruck bringt, um was es tatsächlich geht. Wir reden immer noch davon, das sind unglaublich viele Menschen mit viel, viel Wohlwollen, mit unglaublich viel Engagement und Herz in den verschiedensten Bereichen der Hundewelt, der Tierwelt unterwegs. Und da gibt es natürlich auch welche mit bösen Absichten, aber ich kenne viele Menschen, die unglaublich engagiert sind und mit ihrem Wissen das Beste versuchen zu organisieren. Und da brauchst du vielleicht viel, viel mehr Informationen, viel, viel mehr Zugänglichkeit von Informationen, viel, viel mehr Grundlagenaustausch. Dann wäre es vielleicht auch nicht so lagerhaftig, wie es so häufig dargestellt wird. Also ich weiß manchmal auch gar nicht, in welches Lager werde ich denn, zu wem bin ich denn dann wieder zugehörig? Was ist denn meine Peer Group? Also jetzt noch nicht mal mit meiner Altersgruppe, sondern ich bin ja schon einer der Älteren in der Szene, aber das ist echt schwierig, also zu erkennen, auch Überraschungen zu erleben. Also ich habe tatsächlich über die Einschätzung von, ich dachte, du wärst ein ausschließlich positiv Mensch. Bei mir kommt jemand zum Workshop und geht mit dem Gedanken rein und die andere sagt, ich wollte mir das mal angucken, weil ich dachte, du bist so einer der totalen Hardcore-Fraktionen. Und dann stellten beide fest, ich bin irgendwas vielleicht dazwischen, zwischen den Vorstellungen des Hardcore und der Vorstellung des, wir machen hier alles nur Huzi-Guzi. Und ich glaube, da schwimmen so viele eigentlich in dem gleichen Becken. Das sind so viele Menschen, die sich aus allen Lernquadranten bedienen und die alles auch wissen und einsetzen, aber nicht immer nur eine laute Stimme haben. Das ist, ich bewundere, wie viele Menschen so viel im Kleinen für sich vor der eigenen Haustür von, da geht es noch nicht mal um Tier, aber auch was die Welt angeht, von wie kann ich Müll sparen, wie kann ich regional einkaufen, wie kann ich einen gesamten Blick auf die Welt haben. Und es ist gar nicht so einfach, als Hundehalter einen CO2-Abdruck zu haben oder auch als Katzenhalter einen CO2-Abdruck zu haben, der irgendwie für ein Menschenleben reicht. Also das ist verdammt viel. Und da geht es dann nicht nur um das Wohl der Hunde in meinem Fall, sondern auch um das Wohl der Nutztiere und alles, was dahinter steckt. Und der Menschen, die dort arbeiten, die auch angemessen leben wollen und bezahlt werden wollen, um leben zu können. Ich glaube, da muss man auch immer aufpassen, dass man den Blick dafür nicht verliert, dass auch viele Menschen in der Welt ums Überleben kämpfen tagtäglich. Und das ist ein Luxus, also wie wir an vielen Stellen leben. Und jetzt schweife ich ab, aber das ist so ein Ding, wo wir einfach zu schnell in der Wertung und dann nur noch in einem Ding drin sind. Aber das ist verdammt viel, was so abverlangt wird. Gleichzeitig aber auch zu sehen, wie viele Menschen Essen teilen mit ihren Haustieren, mit ihren auch Nutztieren. Eher weniger für sich, weil sie schon einen Weitblick haben, dass es dann Milch gibt, Produkte, die daraus entstehen können. Ja, da werden Kälber. Also ja, es hat so viele Seiten, die man immer wieder beleuchten muss. Darin zu sehen, wie viele Menschen aber sehr, sehr aufopferungsvoll, sehr, sehr tierliebend unterwegs sind. Das wird häufig, glaube ich, vergessen. Und da geht sofort ein Stempel drauf. Und das macht es manchmal schwer. Und dann merke ich auch an mir, dieses, das kennst du auch, das, wir werden natürlich in der Öffentlichkeit wahrgenommen, aber trotzdem ja nur in einer kleinen Bubble. Also das ist trotzdem verschwindend gering. Also es gibt viel, viel mehr Menschen, die in ganz anderen Kreisen unterwegs sind, die noch nie was von uns gehört haben. Und es sind viele, die was von mir gehört haben, die auch Jan kennen und andersherum. Aber es gibt so viele Menschen, die eigentlich nach Informationen lechzen. Und das geht so ein Stück verloren, glaube ich, wenn wir zu früh, das ist fast wie so ein Eincashen. Jeder kommt um die Ecke und sagt, also meine Idee ist die beste und nur zu mir darfst du kommen, bis hin zur Ausgrenzung. Also ich habe schon Dinge erlebt, das darf ich auch erzählen als Geschichte. Also ich hatte... Ich habe ein langjähriges Ehepaar als Kundinnen, beide Psychologen und er Psychiater, sie Psychologin. Und der Max hat damals das Vorwort zum zugewandten Hund geschrieben, also zum Buch. Und das ist aus einer Geschichte entstanden. Die Geschichte war die, dass sie ein Verbot bekommen haben, von ihrer Hundetrainerin zu einem meiner Seminare zu gehen. Und die sind dann trotzdem zu dem Seminar gekommen, mit einer Beschreibung, dass sie einen Angsthund hätten. Dem war nicht so. Und sind dann auf einen neuen Weg gekommen und haben ganz, ganz viel verändert. Also super klar denkende Menschen, super strukturiert, die aber, also du sahst der Frau an, sie hat sich genauso ängstlich bewegt, wie der Hund angeblich ängstlich sein sollte. Sie war bei einem total verhalten. Und super klar strukturiert, sonst im Leben ganz, ganz klar. So, und dann sind sie trotz des Verbotes zu mir zum Training zu kommen, sind sie angekommen und haben unglaublich viel verändert. Nicht, weil ich so toll bin, im Gegenteil, sondern die haben einen neuen Weg für sich gefunden und den sind sie gegangen. Aber es wäre nicht entstanden, wenn die Mauer, die ringsherum um sie aufgebaut worden wäre, wenn sie die nicht selber eingebrochen hätten oder die Tür daraus gefunden hätten. Und das ist für mich immer noch, also das ist, der Hund ist jetzt, glaube ich, 10, wird wie Momo jetzt. Und die kommen immer noch insbesondere zu Longierseminaren und das ist der Hammer. Da siehst du, das ist eine Dame plus 70. Ein wahnsinniges Team ist daraus entstanden. Aber hätte sie auf Dinge gehört, auf die Abschottung gehört, wäre das nie entstanden. Und das meine ich mir immer mit der Offenheit, sich das anzugucken. Ich bedanke mich auch immer wieder bei meinen Leuten im Seminar für die Offenheit, sich auf etwas Neues einzulassen, sich selber kennenzulernen und den eigenen Hund kennenzulernen und möglicherweise das gemeinsame Handeln zukünftig auch ein wenig anders gestalten zu können, nicht zu müssen.
So vieles, was du sagst, stand auf meinem Zettel für meinen Rückblick. Das freut mich gerade total, weil es anscheinend dann nicht nur mein Thema zu sein scheint. Und bei so vielen Dingen, die du gerade erzählt hast, musste ich an Robert Habeck denken, der bei Markus Lanz saß und darüber gesprochen hat, dass er glaubt, dass eins der größten Probleme in der Politik ist, und ich habe es eins zu eins für mich auf die Hundeszene übersetzt, ist, dass jeder nur noch zu seinen Anhängern in Anführungsstrichen spricht. Ja. Und dass es nur noch darum geht, der anderen Seite einen auszuwischen. Und dann holt man sich bei seinen eigenen Leuten dafür den Applaus. Aber es geht schon lange nicht mehr um die Sache an sich. Und es gibt keine Instanz, die noch zu allen spricht, sondern jeder spricht nur noch zu denen, wo er weiß, die geben mir recht. Und dann kann ich da hingehen und kann sagen, ey, dem Sammy, dem habe ich aber richtig eine gedrückt. Habt ihr gesehen, was der da gemacht hat? Und dann sagen alle, ja, richtig, genau, genau. Mhm. Und dann kommt die Seite vom Sammy und die drückt mir dann eine. Und dann freuen die sich wieder. Aber es geht nicht mehr um das, was du gesagt hast, um dieses Zusammenkommen und um den Kern. Und ich fand die Frage, die du in den Raum geworfen hast, ob wir diesen Kern überhaupt haben, finde ich super spannend, weil ich mich die ganze Zeit damit beschäftige, wie schaffen wir es, dass dieser Kern, der für mich bisher als Gesetz da war, dass der für alle der Kern wird, damit wir wieder über dieselben Dinge reden, zumindest im Kern. Und jetzt sagst du, ey, vielleicht haben wir gar keinen. Und ich denke, ja genau, vielleicht haben wir gar keinen. Und das ist der Grund, warum wir nichts in die Mitte stellen können, wo wir uns alle drauf einigen können.
Mhm. Ja. Also das, also ich will gar nicht sagen, dass es den nicht gibt, sondern ich glaube auch, es geben sich viele Ausbildungsinstitute durchaus die Mühe, das auch breiter aufzustellen und breiter zu beleuchten. Und trotzdem werden ja da pro Jahr, lass es 40 Leute sein, die da ausgebildet werden. Das ist ja immer noch für die Gesamtzahl der HundetrainerInnen von 40.000, glaube ich, die derzeit in Deutschland registriert sind, sind es ja verschwindend wenig. Das geht ja damit weiter, dass es keine Einheitlichkeit gibt, was Fortbildungsverpflichtungen angeht. Es gibt Kollegen, die müssen gar keine Fortbildung machen, andere 5- oder 10-stündig. Auch da haben wir damals so viele Vorschläge gemacht, die auch für die praktizierenden HundetrainerInnen sinnig wären. Also ich liebe es, Fortbildung zu machen. Ich mache inzwischen natürlich viele Sachen, gehen dann online oder ich bin vielleicht mal für einen halben Tag oder einen Tag noch bei einem Kollegen oder bei einer Kollegin, weil es zeitlich manchmal auch in dem eigenen Seminarbetrieb gar nicht so möglich ist und bei mir auch noch neben Familie. Aber ich versuche in den Austausch zu gehen, wo man über viele Dinge im Austausch ist. Und die gibt es auch, die Kolleginnen und Kollegen, mit denen man gut auch reden kann, privat, wie aber auch über das Berufliche, über die Wahrnehmung, wie wollen wir wahrgenommen werden, wie gehen wir miteinander um. Und da gibt es so viele Ansatzpunkte, wo man sagt, okay, du musst einmal im Jahr nochmal, oder du musst zumindest einmal im Leben, musst du eine Woche lang in einer gut geführten Hundetagesstätte sein. Also, und damit meine ich Gruppenhaltung. Guck, also ich kenne so viele Menschen, die in unserem Berufsfeld arbeiten, die noch nicht ausführlich Hunde beobachtet haben und wirklich, oder bei dir auf den Hof kommen. Weil da leben Hunde, die freilaufend sind, die sich frei bewegen dürfen. Natürlich in den Grenzen, die vorgegeben sind, aber innerhalb dieser dürfen sie sich durchaus frei bewegen. Sie können freies Verhalten zeigen. Da kann ich Dinge beobachten. Was ist eigeninitiiert? Was kommt von außen? Wer ist denn derjenige, der Initiative ergreift? Wer beginnt etwas? Wer bricht etwas ab? Und zwar beschreibend, noch nicht interpretieren. Immer wieder, natürlich, ich muss in meiner Arbeit immer wieder interpretierend sein und auch erklärend sein. Das ist auch ein Teil unseres Jobs. Aber eigentlich läuft bei mir im Kopf eigentlich im besten Fall erstmal nur eine Beschreibung ab. Tak, 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 das kann ich sehen, das ist gerade passiert. Und dann ziehe ich die Rückschlüsse. Und das müsste immer wieder zum Standard bekommen. Das müsste auch immer wieder zum nachgehenden Schulung, zu Schulungszwecken sein. Und zwar nicht nur, ja, ich habe mal ein tolles Rasseseminar gemacht per Fotos und kleine Videosequenzen. Die sind super, die sind wichtig, das ist toll. Aber das live zu sehen, ohne dass ich nochmal zurückspulen kann und sage, ach, da hat er schon so ein bisschen die Lefzen gehoben und da zeigt er seine 42 Argumente und das war bei Minute 2:42. Nee, das musst du live sehen. Und wenn du wirst nie alles live sehen können. Du kannst nicht jedes Ding vorhersehen und es ist nicht alles da. Aber es müsste zum Standardprogramm gehören. Ja, es ist genauso wie die Wertung über Schutzdienst, darf sein, darf es nicht sein. Leute, in gewissen Bereichen finde ich es sinnvoll. Im Sportbereich muss man sich schon Gedanken darüber machen, ob man das so braucht. Aber es ist schon spannend, auch zu erleben, selber mal als Figurant in so einem Kostüm zu stehen, wenn da ein Hund, der gut ausgebildet ist, trotzdem sehr ernsthaft in deinem Arm ist, wieder ausgibt, vor dir steht und das weiter anfeuert. Und dann sollst du auch noch laufen und nach Möglichkeit stehen bleiben. Und das hast du alles im Kopf. So, und wenn du danach noch klar denken kannst, wenn du die Szenen einzeln beschreiben kannst, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass du gut wärst, in einem Bereich zu arbeiten, wo es wirklich um Gefährlichkeit von Hunden geht. Also die Kraft mal zu spüren, was wirklich so ein Ober- und Unterkiefer da zusammenbringen und halten können und noch fester werden. Und du spürst das in der Schutzkleidung. Das zu erleben, die Möglichkeiten zu haben, gehören, glaube ich, mit dazu, um auch ein viel tieferes Verständnis, aber auch, um vielleicht auch eine Abneigung gegen etwas zu haben, weil der Aufbau dazu möglicherweise auch andere schwerwiegende Folgen mit sich bringt, zum gesteigerten Jagdverhalten, das dann vielleicht nicht in Privathände mal ebenso zu beenden ist und teilweise auch in dienstlichen Händen Schwierigkeiten verursacht. Also Aber das ist so, na, gucke ich mir die eine Seite an, gucke ich mir die andere Seite an, auch zu sagen, na klar, es macht doch Spaß, einen Hund einen Trick beizubringen. Ich kriege ja manchmal sogar ein schlechtes Gewissen, dass meine Kinder sagen, unsere Hunde können aber echt wenig. Und ich so, bitteschön, guckt euch Kollegen XY an, die machen ganz tolle Videos bei YouTube. Da könnt ihr gerne mit denen Rollen üben. Das bin ich nicht, weil ich das für das Zusammenleben brauche ich das nicht. Ich brauche im Zusammenleben mit meinen Hunden brauche ich ein sozial initiiertes und sozial mögliches Spiel, ohne irgendwelche Spielchen, Balli oder Hilfsmittel. Aber ich brauche es nicht. Damit heißt es aber nicht, dass es nicht für den Hund trotzdem ganz nett sein kann. Ja, und mit dem Hund zu apportieren, ja klar, wenn du Lust dazu hast, da ist es, da ist eine Kollegin. Also meine Frau hatte auch so mal so einen Teil, sie sagt, sie hat jetzt Lust auf Zielobjektsuche. Ich so, ich kann dir die Grundlagen erklären, das kann ich. Aber dann sonst geh doch zu der Kollegin. Die macht das, da kannst du hingehen. Hat sie auch gemacht. Also, aber es ist nicht zwingend, es ist nicht meine Kernkompetenz. Und trotzdem weiß ich, dass es an vielen Stellen sinnig ist. Und das meine ich. Also daraus zu finden, zu sagen, okay, aber was brauchen wir als Basis? Aus welcher Gruppe gehen wir wohin? Sind wir halt schnell in der Wertung? Ist ja einfach. Werten ist erstmal einfach. Ja, und wenn es nur Werten ist, finde ich doof. Ja, okay, erklär mal, warum und was daran. Und da wären, glaube ich, viele schon sehr, sehr zurückhaltender und vielleicht auch ein bisschen ehrfürchtiger, wenn man den ganzen Tag da mal bei Eiseskälte bei so einer Hundetagesstätte draußen gesessen hat oder gestanden hat, viel Kacke eingesammelt hat, Hunde die ganze Zeit dabei beobachtet hat. Natürlich nehmen wir Einfluss, aber keinen direkten, es sei denn, es ist Eskalation. Es ist ähnlich wie bei den eigenen Kindern drauf zu achten, okay, wo brauchen sie jetzt unsere Hilfe oder Unterstützung und wo ist es eigentlich einfach erstmal aufmerksamkeitsheischend, wo kommen sie alleine klar und wo braucht es möglicherweise das Regulativ von Menschen, die da für zuständig sind innerhalb einer Hundetagesstätte. Und das vermisse ich ganz häufig. Also vielleicht auch, weil Leute es alles so, naja, ich habe mit meinem Hund was gemacht, nein, es gehört mehr dazu. Ich muss Hundeverhalten sehen, unterschiedliche Ausdrucksweisen. Ein Rhodesian Ridgeback spielt anders als ein deutscher Schäferhund und so weiter. Also dann kann ich nicht sagen, ich kenne einen, dann kann ich alle, sondern ich muss mir ganz viele angucken und ich kann auch manchmal dann irritiert feststellen, dass dieser Hund, er spielt wie ein Boxer, sieht aber aus wie ein Labrador. So, und dann stellst du fest, ja, der ist aber die ersten Monate nur mit Boxern groß geworden. Natürlich hat er sich das angeeignet. So, aha, okay, soweit sind sie anpassungsfähig. Also die können auch das Spiel von anderen imitieren und auch die Umgangsform von anderen imitieren. Sehr, sehr frühkindlich schon. Ah, okay, könnte ich ja mal Rückschlüsse im Training drauf ziehen. Also ja, Anpassung ist möglich. Es gibt Hundetypen, die können das. Doch, man kann erstmal grundlegend gleich mit jemandem umgehen. Ich muss aber trotzdem von den einzelnen, also von den Möglichkeiten, die da aufploppen können, muss ich Kenntnis haben. Und da kann ich nicht pauschalisiert sagen, das ist der Hundetyp, der ist immer so. Nee, das ist er nicht. Und das lernt man, glaube ich, das ist jetzt nicht nur, weil du in der Praxis bist, sondern da kann man vieles lernen, allein durch Beobachtung, durch Geduld, sich mal zurücknehmen, nicht bei allem, wo es immer schon in einem zuckt. Also es gibt ja Menschen, die schneller in der Intervention wären und andere, die es noch gar nicht wahrnehmen. Aber auch die schnell in der Intervention sind, auch mal abzuwarten, mal kurz den Impuls zurückzuhalten und sagen, ach guck mal, so schnell regeln die das. Ja, und so schnell sind sie aber auch wieder nett miteinander. Also was können wir alles lernen? Alleine durch Beobachtung. Und da ist immer so mein klarer Appell. Natürlich, also gut geführte Hooters, oder es gibt ja inzwischen auch gut geführte Tierheim-ähnliche Einrichtungen, wo auch Hunde im sozialen Kontext sein dürfen. Auch Hunde, die schon mächtig was auf dem Kerbholz haben und trotzdem in einer sozialen Gruppe interagieren dürfen, die sich kennenlernen, die Menschen anders kennenlernen. Und da freuen sich so viele Institutionen, so, so viele Institutionen würden sich freuen, wenn Leute dort Praktika machen, wenn Leute da ihr Engagement an den Tag legen, sind da alle herzlich willkommen. Da würde ich mir wünschen, dass das vielleicht sogar zum Pflichtprogramm wird, dass jeder, der in dem Beruf tätig sein will, auch regelmäßig, zumindest in der, also in der Ausbildung dorthin, aber auch nachkehrend immer mal wieder für gewisse Organisationen zur Verfügung steht. Und da steht immer viel Arbeit an und viel Veränderungsmöglichkeit. Und danach kriegt man, glaube ich, ist man auch ein bisschen kleinlauter, was Wertungen angeht, in alle Richtungen. Also das ist schon beeindruckend, was da Menschen leisten. Also wirklich in großen und im kleinen Stil und von topgeführten Unterbringungsorten für Hunde, nennen wir es mal neutraler, bis hin zu, oh, okay, da könnte man jetzt wirklich mal ein bisschen nachhaken. Ist es noch bei einem sozialen Lebewesen denn so sinnig, dass die ständig separiert werden, dass Hunde gar nicht mehr in wirklich soziale Kontakte mit Artgenossen gehen können, nur weil der Mensch sich nicht die Zeit nimmt, den Hund auch zu begleiten. Nicht, dass Hunde immer andere Hunde bräuchten, aber ich finde, gerade so bei gut geführten Institutionen erlebt man, dass da viele Hunde auf einmal sehr, sehr geil in Kontakt kommen. Und das ist, glaube ich, das sind so kleine Dinge, die wir allen auch erstmal auferlegen dürfen. Also das meine ich mit der Instanz. Dann wäre vielleicht auch schon viel weniger Gerede über, sondern viel, viel mehr das Gespräch mit. Und es ist eine große Herausforderung. Und ich kenne so viele Menschen, die wirklich so toll auch in Erklärungen sind, im Umgang, auf die man zugehen kann, über die man nicht direkt reden muss. Und schon gar nicht immer versucht, das ist gerade schön mit den beiden Gruppen, die eigenen Fans jubeln einem zu, weil man irgendwo reingekrätscht hat. Und wenige trauen sich zu sagen, also das finde ich jetzt gar nicht angemessen. Das ist ja immer die schweigende Mehrheit vielleicht auch. Sondern zu sagen, nee, such doch das Direkte, guck's dir doch an. Also frag doch an, ob du dir das angucken kannst, wie derjenige arbeitet, wie es da aufgebaut ist. Und wenn da die Mauern natürlich immer zu sind, dann kann ich vielleicht auch nochmal einen neuen Hebel in Gang setzen und sagen, okay, das würde mich jetzt schon interessieren, da muss ich dann an eine weitere Stelle mal nachfragen, wie sieht es denn da aus? Und es muss nicht alles direkt immer radikal und es muss nicht immer gegen sein, sondern ganz viel wechselseitig zuhören. Also der Habeck hat es ja an der Stelle nur sogar noch ein bisschen vor dem Wahlkampf versucht, jeder die Stimmen von allen einzufangen. Da will man ja auch Leute überzeugen und dann macht man auf einmal nur noch Klientelpolitik oder sie wird nur noch als Klientelpolitik wahrgenommen. Und das ist vielleicht genau das Scheitern, dass wir einander nicht zuhören. Und das tun wir auch Hunden häufig nicht. Das ist immer so mein Anliegen. Also wir hören häufig gar nicht mehr zu. Was teilt er denn da mit? Und was kann ich dazu beitragen, damit der Mensch das, was der Hund mitteilt, auch wieder wahrzunehmen oder überhaupt wahrzunehmen? Und da ist man noch nicht an einer Manipulation. Das vergessen, glaube ich, auch viele. Also manchmal geht es ja nur darum, öffne mal ein Stück deinen Blick dafür, was da passiert. Und war vielleicht auch an manchen Stellen keine so super Entscheidung, diesen Hund zu sich zu nehmen in der Lebenssituation. Also auch da darf ja, muss man ja auch aufpassen, dass im Tierschutz nicht nachher Leute runtergemacht werden, weil sie merken, ich kann der Situation oder dem Hund nicht gerecht werden. Dann hat es manchmal auch einen Grund, warum sich vielleicht jemand trennt und trennen muss. Und wir reden immer noch über eine Beziehungsstruktur. Und da gucken wir bei Menschen sehr locker drauf. Ne? Gestern noch mit dem zusammen, heute mit der. Und dann wechselt das. Und das finden viele durchaus ja normal. Ne? Ja, also hat sich ja auch über Generationen verschoben. Also das weiß ich nicht, ob das immer alles normal ist, wie schnelllebig wir so sind. Aber vielleicht ist es auch ein Teil, der eine Ehrlichkeit braucht. Der geht aber auch wiederum nur im Dialog und nicht, weil ich dann über irgendjemanden irgendwas rüberschütte und sage nach dem Motto, du bist ein Versager oder das ist brutal. Das würde ich mir, das sind so immer so meine Gedanken. Also wo kann ich in meinem kleinen Umfeld? Und da wünschte ich mir manchmal mehr Zeit. Ich merke das bei vielen, ich bewundere das, wie viele Leute noch zeitgleich dies und jenes und noch was anderes machen und da noch irgendwie unterwegs sind. Ich merke so, dass bei mir, ich versuche das in meinem kleinen Umfeld zu verändern, das, was mir möglich ist. Ich versuche dazu beizutragen, dass Verständnis mit meinen Workshops, mit Menschen, die ich erreiche, die ich treffe, mit denen ich im Austausch bin, mit einer Hundetagesstätte, die weiter erhalten wird, weil ein Freund verstorben ist, dass Arbeitsplätze erhalten bleiben, dass Menschen, die das natürlich in ihr Leben mit eingeplant haben, weiterhin ihre Hunde auch gut versorgt wissen. Es ist ja auch ein Ding unserer Welt. Also früher sind Hunde zu Hause geblieben, da durften sie auch bellen und es war nicht dramatisch, wenn sie bellen. Heute sorgen Menschen ja schon bei Anschaffung dafür, dass sie ihren Hund wohl behütet haben, damit aber auch bloß nichts von der Nachbarschaft rüberkommt und so weiter. Also gibt's diese ganzen Institutionen und Leute planen damit. Wenn dann plötzlich jemand verstirbt, dann muss auch erstmal der Moment innegehalten werden und dann brauchst aber das auch weiter voranzutreiben. Und das sind dann kleine Dinge, ne, wo man wieder drauf guckt, wen kann man dabei begleiten und auch da nachher nicht auf Ideologien zu treffen, sondern hier gibt's eine offene Gruppe und nicht alle Hunde passen da rein. Es gibt Hunde, für die ist das nicht passend. Wenn dann 15, 30, 45 Hunde zeitgleich irgendwo sind, die kommen aber, haben die Möglichkeiten, sich zurückzuziehen, aber manche schaffen das nicht. Und es gibt Hunde, die sind so explorativ, die gehen auch über einen 2,50 Meter Zaun oder buddeln sich unten durch. Und dann muss man mal gucken, passt das für den täglichen Betrieb oder nicht. Auch da geht's ja dann gar nicht gegen jemanden, sondern für das Individuum, was da ist. Ich glaube, das Verständnis, also das an so einem Beispiel, aber das kann jeder so für sich ins Kleine reintragen. Also wo kann ich was dazu beitragen, dass es dem Menschen und dem Hund, darf man sich dabei anschauen, vielleicht ein Stück besser geht, ohne den anderen direkt zu beschämen. Also manchmal sehen wir auch Dinge, wo jemand vielleicht hilflos ist und in dem Moment vielleicht Handlungen an den Tag legt, die auch aus einer Hilflosigkeit passieren. Dann ist noch schlimmer, wenn man dann auch nochmal eben kurz den beschämenden Eimer drüber stülpt. Ne? Ich wollte gerade einen Schluck trinken.
Ja, ich wollte so sehr, dass du heute ganz viele meiner offenen Gedankengänge schließt. Das war so mein ganz mein ganz großer Wunsch. Und ich dachte mir, wenn ich hier alleine sitzen würde und alleine auf das, so mit meinen Gedanken hier kreisen würde, dann kann ich ja keinen Haken dahinter machen, weil ich selber finde ja keine Antworten. Du wirfst immer mehr Fragen auf.
Ach, es gibt vielleicht aber auch Antworten. Ich glaube schon. Also ich glaube, dass vieles im Kleinen passiert.
Wäre das eine deiner Antworten?
Ja, also weil ich immer, also ich denke natürlich auch an vielen Stellen weiter, aber ich denke an vielen Stellen in dem Moment und weiß, mit wem ich rede, mit wem ich regelmäßig rede, mit wem ich mich austausche, wo ganz, ganz viel passiert. Und das meine ich gar nicht auf die Hundewelt bezogen, sondern es ist an so vielen Stellen gibt's nicht die endgültige Antwort. Aber wir sind ja schnell in der Verzweiflung. Ja, aber ich mache doch schon was anders oder ich bin doch anders. Und ich merke aber nicht, dass das in der Welt direkt überall greift oder in meinem Umfeld greift. Ich höre trotzdem für mich nicht auf, die Dinge, die für mich, für mein, für die Leute, die es interessiert, wichtig sind, auf Dinge zu achten, mit Ressourcen angemessen umzugehen. Ich weiß, dass an anderer Stelle Leute ganz, ganz viel rausballern, dass jeder in den Konsumrausch will und viele, bei einigen Nationen habe ich auch das Gefühl, die haben so viel nachzuholen, weil sie sagen, das haben wir uns immer aus der Ferne angeguckt, jetzt können wir uns das leisten. Und dann wird vorgeworfen, ja, aber wir machen Rückschritte, aber die machen, die nehmen sich trotzdem alles. Ja, wir haben aber auch schon Erfahrungen dazu gesammelt. Und in meinem kleinen Kreis versuche ich jeden Tag meine Dinge so gut wie möglich zu machen und immer wieder ein kleines bisschen, also ein kleines Feuer anzuzünden. Und wenn es größer wird, ist es schön und mehr Leute drumherum sitzen. Das ist super. Und trotzdem wird es Leute geben, die sich beschweren, dass sie bei dem Feuer ihnen trotzdem noch kalt ist. Aber in dem Moment, wo du bereit bist, zusammenzurücken, dann wird dir auch am kleinsten Feuer warm. Und das meine ich als Bild. Das kann ich immer nur wieder mit reintragen und immer wieder für besinnen. Und immer wieder, das merke ich halt auch bei meinen Kindern oder bei unseren Kindern, dass ich immer wieder, natürlich wiederholt man sich bei vielen Dingen. Ja, achte darauf, mach dieses, guck doch nochmal, könntest du doch auch so sehen. Und man wiederholt sich. Aber wenn ich mich wiederhole, ist es nicht, um andere zu belehren, sondern dafür zu sensibilisieren, vielleicht einen Punkt zu treffen, wo sie empfänglich dafür sind. Und das geht aber nicht über den Vorwurf. Ein Vorwurf ist wie Druck erzeugt Gegendruck. Aber dasselbe auch ein Stück vorzuleben, das ja wirklich zu leben und ohne dabei dogmatisch zu sein. Also auch mal an einer Stelle, es ist ja im Leben auch so. Also ich versuche mich sehr, sehr gesund, sondern wir ernähren uns sehr, sehr gesund, sehr, sehr ausgeglichen. Wir kaufen nachhaltig Bio und regional ein. Aber es kommt auch schon mal vor, dass ich an irgendeinem Ort bin, wo es das alles nicht gibt. Und dann gehe ich auch in einen Discounter hinein. Und wenn es mich dann überstürmt, ist ja schön, wenn man in vertraute Läden geht, dann weiß man ja, wo man auch ein Regal umschiffen kann und wo nicht. Aber wenn du irgendwo bist, wo du dich nicht auskennst, dann musst du ja gnadenlos an allem vorbei. Und dann gibt's natürlich die Ausnahmen. Dann ist es auf einmal da die Chipstüte und dann ist es da irgendwas, was ich gerade mit Hunger einkaufen gehen kennt jeder. Und dann macht man einen Blödsinn. Ja, da kannst du sonst Pfandflaschen nehmen oder das Leitungswasser trinken, aber dann holst du dir auf einmal irgendwie was in einem zusätzlichen Tetrapack. Also produzierst du Müll und die Müllberge werden immer größer. Also die Ausnahmen gibt es, aber die Ausnahmen sind Ausnahmen. Und immer wieder auch den Appell dann auch an sich selber zu richten. Natürlich gibt's Sachen, die so verlockend sind, weil sie dann wie eine Packung aufgemacht ist. Dann gibt's die Ausnahmen, aber sie werden nicht zur Regel. Und das ist das Stück Vorleben, sich was vorzunehmen, aber nicht belehrend zu sein. Also das ist mit der Ernährung, welche Ernährungsrichtung, Stil. Ich kann Dinge für mich leben, so wie ich sie lebe, und auch dazu stehen, ohne sie zu begründen. Und wenn es andere auch so sehen, dann ist es gut. Aber es ist ich kenne Menschen, denen tun gewisse Sachen gut. Die brauchen ab und an Fleisch. Die brauchen ab und an. Also, weil sie merken, dass für ihr Wohlbefinden, also gerade wenn ein Jahreszeitenwechsel ist oder, ist völlig in Ordnung. Guck aber trotzdem, mein Anspruch wäre aber trotzdem drauf zu schauen, woher kommt es. Hab in dem Moment, wenn da ein Tier in irgendeiner Art und Weise vor dir ist, hab Respekt davor. So, und wie gehe ich damit um? Und das meine ich mit den kleinen Fragen, die sich dann doch irgendwo schließen. Ich finde ja, dass du das sensationell machst, weil du genau da die Fragen reinstellst und es wird nicht immer die Antwort geben. Wir wissen ja manchmal gar nicht, ich weiß häufig gar nicht, welche Antwort ich haben möchte, wenn ich eine Frage stelle. Aber ich habe trotzdem den Anspruch, dass es nicht nur Laverei ist, die jemand ablässt, sondern Und wenn es nur so ist, dass es eine persönliche Erfahrung ist, ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass das, das und das passiert. Ja, okay, du hast die Erfahrung für dich gemacht, aber generalisiere, musst du sie dann direkt generalisieren? Gibt es Gründe, diese Erfahrung, die du hattest, sie zu generalisieren, oder lässt du sie einfach erstmal als deine Erfahrung stehen? Und mit der Erfahrung wächst man, aber wenn man eine Erfahrung nur noch als die Kenntnis hinstellt, dann wird's brandgefährlich. Und das sind dann die spannenden Gegenfragen. Ah, okay, du hast das an der Stelle so erlebt. Gibt es noch? Gibt es an einer anderen Stelle auch? Kann man daraus möglicherweise einen Rückschluss ziehen? Und das ist, wie ich manchmal auch Hundetraining begreife. Also du stellst eine Frage in Richtung des Hundes und die kann ich aber nicht nur einmal stellen. Also es ist so ein vermessenes Ding. Ja, er hat direkt das beantwortet, dann weiß ich, was wir jetzt tun. So, und möglicherweise hat er noch gar nicht mit dir geredet. Also der Hund hat noch gar nicht mit dir geredet, sondern war mit dem Regenwurm auf dem Boden beschäftigt und hat daraufhin, als du näher rangegangen bist, einen Schritt zur Seite gemacht. So, dann habe ich noch keinen, also habe ich eine Hypothese. Und daraus aber ziehe ich ja noch keinen Rückschluss. Also die Frage, kann ich sie repetieren? Also kann ich sie mehrfach hintereinander stellen? Kriege die gleiche oder unterschiedliche Antworten? Muss ich jetzt noch davor? Kann ich überhaupt als Mensch im Hundebereich Fragen stellen? Also habe ich die Fähigkeiten als Mensch dazu oder habe ich sie nicht? Und wie viele Antworten gibt es denn auf deine gestellte Frage? Wenn ich irgendeinen Schritt auf den Hund zumache, kann er einen Schritt auf mich zumachen, er kann zur Seite gehen, er kann nach hinten gehen, er kann das, wenn du schon vertraut bist, geht er vielleicht auch gar nicht, oder. Kann ich das verifizieren oder ist es einfach erstmal kurz eine Einschätzung? Geht man mal ganz kurz drüber. Das ist so, das haben wir immer schon so gemacht, das bleibt so. Und dann merkst du, finde ich, bei vielen Gesprächen, cool, da hat jemand wirklich Substanz. Also wenn du nochmal nachhaken kannst und es kommt eine Antwort, auch wenn sie mir dann in dem Moment vielleicht noch gar nicht so greifbar ist oder nicht so, ist nicht die einzige Antwort dazu. Sondern dann zu erleben, dass jemand sagt, ja, aber das in dem Kontext schon mal gehabt und in dem und da gibt's das auch. Und dann kann es ja spannend sein. Ach, okay, hatte ich noch nicht. Also auch ich sage nicht als Trainer, ach, so ein Quatsch. Ich kann mich nicht davon freimachen, dass es auch schon mal im Kopf abgeht. Was für ein Quatsch machen die denn gerade da? Aber dann zu hinterfragen, aber warum habt ihr das denn so aufgebaut? Und was steckt dahinter? So. Und dann merkst du auf einmal, coole Idee. Ja, wäre ich ganz anders rangegangen, aber das ist schon echt spannend, was daraus entsteht. Aber es entsteht nur, wenn eine Neugier da ist und nicht eine Besserwisserigkeit. Also, ne, ich weiß alles besser, ich weiß es sowieso, sondern bleib doch mal neugierig an der Stelle und dann erlebst du ganz viele Menschen, die echt viel rüberbringen. Die dann auch vielleicht sogar die Gründe nennen, warum gucken sie sich noch mal was anderes an. Dann entsteht ja die Offenheit. Und Neugier ist ein total guter Antreiber. Gibt es zumindest die Antworten, die temporär vielleicht auch erstmal nur schlüssig sind. Oder auf den Moment bezogen. Und da merkst du auf einmal auch, wie Leute sehr ernsthaft sind, wenn du wirklich in dem persönlichen Kontakt bist. Das ist ja mein Favorisiertes. Also über die Halbanonymität, sich hinter einem gut geschriebenen Brief zu verstecken oder eine E-Mail oder eine WhatsApp oder irgendwas auf Social Media. Also selbst wenn man die Person da sieht und weiß, wer es ist, ist es immer noch was anderes als dann in einem Live-Gespräch. Und ohne, vielleicht auch manchmal ohne die Beifallklatschenden, von denen du vorhin sprachst, sondern wirklich in dem 1-1-Austausch, wo dann ganz viel Offenheit kommt, wo Leute auch sagen, ha, wenn das jetzt alle wüssten, so aus der Gruppe, wo ich eigentlich herkomme, dass ich hier war bei dir und das auch noch so viel gelernt, dann würde ich Ärger bekommen und darauf gucken, oh, warum? Also, was nehmen Menschen sich raus, anderen gegenüber auch kundzutun? Und das ist ja dann gar nicht nur auf meine Person bezogen, sondern andere zu bevormunden. Also zu bevormunden, was richtig oder was falsch ist. Obwohl ich gar nicht da bin, um richtig oder falsch zu bewerten, sondern erstmal nur an der Stelle jemanden mitzunehmen und zu sagen, okay, das wäre eine von, vielleicht auch von ganz vielen anderen Möglichkeiten, wie man etwas in die Veränderung bringen kann. So du es überhaupt willst. Es gibt ja auch viele Menschen, das ist bei dir ja auch, also die kommen zu einem Workshop, die wollen eigentlich gar nichts verändern, oder jemand anders hat gesagt, du musst es verändern, aber eigentlich wollen sie es gar nicht. Dann bin ich ja nicht derjenige, der sagt, ja, aber wir machen das hier immer so und jetzt machst du mal dies und jenes, sondern lass es doch einmal von innen heraus entwickeln. Ne? Habe ich die Offenheit, habe ich sie nicht? Und dann beantworten sich, glaube ich, ganz, ganz viele Fragen. Und das meine ich immer die schweigende Mehrheit. Also die einzelnen Gruppen sind vielleicht sogar laut, manche lauter als die anderen. Aber das Gros der Menschen, die ich zumindest kennenlerne, sind total offen und bringen einen selber dazu, auch immer wieder zu hinterfragen, das, was man tut und anleitet, auch wirklich immer noch alles so stimmig ist. Also ich habe viele Sachen, die hätte ich vor 10 Jahren ganz anders angeleitet, als ich es jetzt anleiten würde. Und da war ich vielleicht auch manchmal viel schneller voranschreitend. Also ich mache von den Titeln her mache ich meine Workshops seit über 10 Jahren identisch. Und heute frage ich mich manchmal, was hast du da alles in den 2 Tagen oder 3 Tagen alles durchgeballert? Das schaffe ich heute gar nicht mehr, weil es viel, 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 viel genauer geworden ist und viel, viel essentieller. Und das ist ja eine Betrachtungsweise, die sich dann ändert. Natürlich kribbelt es manchmal und dann guckt man irgendwo drauf und sagt, man könnte jetzt schon an der Stelle dies und jenes machen und dann würde es punktuell auch erstmal alles in Anführungszeichen schick aussehen. Aber verändert das dann wirklich nachhaltig was? Also da sind wir wieder bei dem Thema Nachhaltigkeit. Ne? Auf einen Effekt zu gehen für den Moment ist vielleicht, wenn man noch ein Stück jünger ist. Ich hab's nicht mehr. Aber das, weil, ne? Also natürlich gibt's manchmal so, das merke ich schon auch, so eine Antreibung, und sagt, könnte jetzt auch mal so. Nee. Das ist es nicht. Das ist also, so verstehe ich zumindest inzwischen Hundetraining nicht mehr. Also auch sehr klar differenzieren zwischen Workshop oder persönlicher Beratung. Da ist viel, viel Luft dazwischen, viel Raum dazwischen.
Jetzt hast du mir gerade mit dem ersten Teil deiner Antwort, das war so das Gefühl, was irgendwann in mir aufkam, ganz viel innere Ruhe und Frieden geschenkt, weil du mir auf einmal doch irgendwie ganz, ganz viele Antworten auf ganz, ganz viele offene Sachen gegeben hast. Und ganz vieles fühlt sich gerade total leicht an. Aber nicht, weil sich irgendwas verändert hat, sondern weil du so 3-4 Dinge gesagt hast, wo ich dachte, ja, okay, so kann man das sehen. Das ist gut. Das ist gut für einen selbst. Nice. Sammy, wir machen was ich noch nie gemacht habe. Hast du eine Frage an mich?
Ja, ich habe tatsächlich ich bin wirklich an vielen Stellen dieses Jahr ja gedanklich so mit dir gegangen und wir waren im Austausch und du hast etwas gesagt, was mich unglaublich bewegt hat. Es ist, korrigiere mich, wenn es so, nicht so war, aber es hat viel ausgelöst bei mir. Du merkst gerade, dass es eine Zeit ist, wo du das Bedürfnis hast, mehr bei dir oder bei euch zu sein, wieder mal ein Stück sesshafter zu werden und die Dinge für dich zu strukturieren. Und das hat mich total bewegt und dann hast du angefangen, und ich glaube, das auch so ein Teil deines Hofes zu beschreiben. Und würde mich interessieren, wie waren deine Wochen, nachdem ja ein langer Prozess war, auch dahin zu kommen? Bist du ein Stück gerade angekommen? Hast du Dinge strukturiert? Hast du einen Teil deines, ist ja ein großes Vorhaben, auch angegangen? Bist du es angegangen?
Ja, erstmal crazy, dass dich das bewegt hat. Ich habe ganz, ganz viele Nachrichten dazu bekommen. Das war der Rückblick aus dem ersten Halbjahr, in dem ich das, glaube ich, so ein bisschen persönlich preisgegeben habe. Und ich mache das ja eigentlich eher selten, dass ich von mir persönlich etwas preisgebe. Ich stelle ganz gerne Fragen und ich erfahre ganz gerne was über andere. Und ich glaube, wer jede Folge hört, der hat irgendwie auch schon ein Bild von mir, weil du anhand von Fragen, die, glaube ich, schon eine Persönlichkeit zusammensetzen kannst. Aber einer der wenigen Momente, in denen ich so privat und persönlich geworden bin, weil es mir auch so wichtig war, es einfach mal kundzutun und um deine Frage zu beantworten. Ja, ich bin es angegangen und ich war viele Wochen am Stück zu Hause. Das erste Mal seit Jahren. Also wirklich seit so langer Zeit, dass ich dir nicht sagen kann, wann es das letzte Mal so war. Mhm. Und Dinge, die ich für vorher absolut nichtig gehalten hätte, finde ich mittlerweile richtig gut, ne? Ich hake das Beet hier vor meiner Haustür, damit die Blätter da wachsen, die da runterfallen. Und ich liebe das, ne? Das ist so ein richtiges Ding geworden bei mir. Ja. Ja. Mhm. Ich habe angefangen, Unkraut zwischen den Fugen rauszureißen. Und weißt du, was das Geilste daran ist? Du bist die ganze Zeit auf derselben Höhe wie deine Hunde.
Mhm. Das Leben nochmal anders wahrnehmen.
Ey, richtig crazy. Und das sind so ganz viele kleine Dinge. Ich liebe das, ne? Also, das war zu dem Moment, glaube ich, eine der besten Entscheidungen, die ich treffen konnte. Gerade auch, weil die letzten Jahre einfach so unnormal wild waren. Mit dem Fernsehen, mit all diesen Eindrücken, die da auf mich eingeprasselt sind, die einfach, wenn wir ganz ehrlich sind, größer sind, als ich mir irgendwas hätte vorstellen können. Da passieren Dinge, die kann man auch nicht erklären, weil die musst du erleben, glaube ich. Die musst du fühlen, du musst in diesem Moment, in dieser Position sein, um diesen Druck zu spüren und das, was das mit einem oder mit mir dann in dem Moment macht. Und das war gut, da jetzt einmal mit Abstand oder Abstand da reinzubringen erstmal, das alles mal reflektieren zu können. Und es ist nicht so, als dass ich mich hingesetzt habe und jeden Tag darüber nachgedacht habe, aber es waren so ganz viele kleine Momente, wo ich dachte, ja, crazy, ey, damit kriegst du mich nicht mehr, weil das habe ich da und da gelernt. Oder so ein Satz, der immer wieder in meinem Kopf rumkreist, ist so, das ist vielleicht deine Grenze, aber schon lange nicht mehr meine. Mhm. Und da sind so ganz viele Dinge, haben sich in mir einfach sortiert, die so ganz wirrwarr durch die Gegend geschossen sind in meinem Kopf, und ich glaube, das kannst du nachvollziehen, und umso mehr Eindrücke dazukommen, dann ist das nicht so, dass irgendwelche anderen Eindrücke verschwinden und die übermalt werden, sondern es werden einfach immer mehr, und irgendwann hast du das Gefühl, ey, ich bin so voll, und das ist alles so wertvoll, ich will davon auch nichts verlieren, aber ich kann damit aktuell überhaupt nichts anfangen, und jetzt habe ich das Gefühl, dass ich irgendwie was damit anfangen kann. Ich kann dir noch nicht sagen, was, aber ich bin unsagbar dankbar für all die Erfahrungen, die ich machen durfte, und ich bin unsagbar dankbar für den Moment der Pause, wo ich überhaupt das allererste Mal mal verstanden habe, was ich machen durfte.
Wie schnell das, wie schnelllebig alles war.
Ja, und aber ich durfte für 100 Hunde in einer TV-Show die Verantwortung übernehmen. Und wenn du das, und das habe ich gemerkt, wenn du das wirklich ernsthaft machst und das nicht machst, weil du im Fernsehen sein möchtest oder weil du vor Ort Ja sagst, damit du keinen Stress hast oder sonst irgendwas, wenn du das wirklich machst, das kann ich rückblickend sagen, dann war das so viel Druck, der auf mir lastete, dass ich fast nicht mehr wusste, wer ich war. Und ich habe das total gerne gemacht, wirklich in jeder Sekunde. Und ich habe da mal zu den Teilnehmern gesagt, das, was ich mit meinen Hunden nicht machen würde, das würde ich euch mit euren hier auch nicht machen lassen, und ich verspreche euch, dass ich dafür kämpfe. Und wenn ich jetzt rückblickend da drauf schaue, in dem Moment sind das so Sätze und die sagst du und dann denkst du, ja, dann ist das auch super. Im Rückblick verstehe ich, dass ich das wirklich so gemeint habe, und dann gucke ich mir all diese Sachen an, die im Rattenschwanz da dranhängen. Und das sind dann ja keine Aktionen, sondern das sind ja Gefühle, Emotionen, so ganz viele Dinge, die damit reinspielen. Und dann können wir den Schwenk zum Podcast machen, wenn du das aufmachst und dir dann Tierschutzthemen anhörst und das von unterschiedlichen Seiten beleuchtest und dann die Leute kennenlernst, die Projekte kennenlernst, dann dein eigenes Leben dazu in Bezug stellst und guckst, wie du mit Dingen umgehst. Und heute lebe ich so vegan, wie es irgendwie möglich ist. Vor 10 Jahren war ich schon der Typ am Grill mit der Bockwurst. Das müssen wir halt mal ganz ehrlich sagen, ne? Und das sind so ganz, ganz viele Dinge, die da passiert sind und über die ich in den letzten Wochen mir erst klar geworden bin, was das eigentlich wirklich für heute bedeutet. Und deswegen kann ich, glaube ich, heute zu Hause ganz anders schätzen, weil zu Hause nicht druckfrei ist. Mit so vielen Tieren hast du, glaube ich, immer Druck und du hast immer Verantwortung und du hast auch immer Drama. Das ist einfach so. Du freust dich über jeden Tag, wo kein Drama ist, das ist dann ein guter Tag. Aber es ist anderer Druck. Und gefühlt läuft die Zeit für mich gerade so ein bisschen langsamer. Und ich habe irgendwie mehr Zeit am Tag. Und das ist total schön. Ich hoffe, ich konnte irgendwie deine Frage mit meinen wirren Gedanken beantworten.
Konntest du gut. Ich ergänze Frage. Wissen alle deine Freunde schon, dass du nicht an Wochenenden arbeitest?
Nee, natürlich nicht. Also ja, also anders. Auch das ist ja ein Ding, was ich jetzt hier mal ganz ehrlich ansprechen kann. Nach Jahren dieser beruflichen Belastung, in genau den Zeiten, in denen das Gros der Bevölkerung frei hat, ist dein Freundeskreis sehr klein. Wenn du nämlich 10 von 10 Mal absagst, dann wirst du beim 11. Mal nicht mehr gefragt. Und ich verstehe das total, dass man nicht mehr gefragt wird. Ich würde auch nicht mehr fragen, weil das macht ja keinen Sinn. Weil, ne, ja klar, der arbeitet.
Ja, also man geht schon davon aus.
Natürlich, das ist das Automatische. Es ist Samstag, Sonntag, der arbeitet. Es ist nachmittags, der arbeitet. Es ist abends, der arbeitet. Was dieses Berufsbild mit sich bringt. Das wandelt sich gerade. Und auch das ist gut. Ich habe zum Beispiel... Auch das ist was, ich schaue wieder Fußball. Das konnte ich jahrelang nicht. Und ich habe total vergessen, wie gern ich das mag.
Und dann habe also ich eine Konferenz, oder?
Alles. Ich bin da wirklich so ein kleiner Sucht, die muss ich ehrlicherweise gestehen dann. Ich bin auch wieder gut angekommen in dem Game. Und habe dann wieder gedacht, ach, crazy. Und anders. Wenn ich am Wochenende arbeiten war, ich liebe das. Und ich freue mich auch richtig drauf, dass es jetzt wieder ein paar Seminare gibt. Ich bin von diesem rigoros gar nichts, bin ich wieder zurück, weil ich glaube, es braucht immer kurz einen Push in ein Extremes, um dann eine gesunde Mitte zu finden. Ich freue mich da jetzt total wieder drauf, aber ich freue mich auch total auf die Samstage, wo ich weiß, ey, 15:30 gucke ich Fussi. Ja, und dann habe ich, also auch das waren so Dinge in den letzten Wochen, wo ich dachte, ach, verrückt, man vergisst manchmal, was man gerne macht, weil der Alltag, der berufliche Alltag einen so sehr einspannt, dass sich dann auch die Gedanken nur noch um diese Dinge drehen. Und das hat mir auch gezeigt, dass es einfach gut ist, einen temporären, sehr gesunden Abstand zu dieser Szene und zu allem, was damit reinspielt, zu haben. Und dieser Abstand ist ja eh sehr klein bei mir, weil hier auf dem Hof wohnen einfach diese ganzen Tiere, die ja alle versorgt werden müssen und die ja auch irgendwie alle ihren Koffer mitbringen und ihre Geschichte. Und deswegen ist ja dieser Abstand eh, ja, uns trennen halt immer ein paar Meter, ne? Dann guckt der Nächste mich schon wieder an. Aber gedanklich da immer mal kurz rauszugehen und irgendwas anderes zu machen, ist super, weil ich für mich merke, dass ich dann mit viel mehr Energie und Power und diesem Bock, ich hab richtig Bock. Und ich erinnere mich an unsere letzte Aufnahme, wo wir darüber gesprochen haben, ob man für seinen Beruf noch brennt. Und ich zu dir gesagt habe, ich weiß vorher schon, was die Leute zu mir sagen und das ist dann ganz schwer für mich auszuhalten, ihnen den Raum zu geben, ihr Problem zu schildern, weil ich so gerne sofort einfach sagen möchte, ja, wir machen so und so und dann sind wir fertig, aber so geht das Spiel nicht. Und heute freue ich mich wieder auf die Geschichten. Und es hat gar nicht viel gebraucht, es hat ein paar Wochen gebraucht. Und frage mich rückblickend, warum ich das nicht vorher gemacht habe, aber es ist immer so, dass wir im Rückblick wahrscheinlich schlauer sind. Ja.
Sehr spannend. Also das hat dir jetzt wieder den Raum eröffnet, wieder auf die Geschichte zu hören. So habe ich dich gerade verstanden.
Ja, und das, total.
Das ist, glaube ich, das ist eigentlich auch so ein bisschen wie so ein kleiner Appell an dann Menschen, die in diesem Beruf tätig sind, weil wir ja mit Menschen und Hunden arbeiten. Und natürlich gibt es viele gleichkommende Dinge oder wiederkehrende Dinge. Aber es ist der Mensch mit dem Hund, der da gerade vor einem steht. Und man kann sich trotzdem nicht davon freimachen, dass man genau da reinrutscht. Ja. Weil das Gehirn ja immer auf der Suche ist nach Vereinfachung. Und alles, was wir tun, versuchen wir irgendwie zu vereinfachen. Wir wollen alle nicht am Fließband arbeiten. Mhm. Und trotzdem brauchen wir für manche Dinge kleine Rituale, wiederkehrendes Handeln. Für den einen ist es eine Abfolge, wie er jeden Morgen sein Frühstück macht. Für den anderen eine sportliche Abfolge. Gibt es noch Sport, den du für dich machst ohne Hund?
Ja, bin ich jetzt auch gerade wieder dran. Ich lerne gerade wieder diese Dinge zu tun.
Also eigenes Hobby zu haben, ohne dass es Berufsverbund hat.
Ja. Es sind erst ein paar Wochen, ne? Wir müssen das immer wieder in Relation stellen. Aber
es schafft der Raum.
Das ist jetzt der nächste Schritt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Mhm. Und ich habe meinen Desktop-Hintergrund, den habe ich dann verändert. Und da steht eine Songzeile aus dem Song von Casper, 20 Quadratmeter. Mhm. Und zwar steht da, verrückt, dass Fallen wie Fliegen ist, für einen kurzen Moment.
Oh, wow, ja.
Weil das so sinnbildlich für mich, also, ja. Mhm.
Ja. Und wie schwer tun wir uns wirklich fallen zu lassen? Yes. Also, das kannst du ja, ne? Also, da kann man ja so viel mitnehmen. Ja. Ne? Wie viel Haltung haben wir? An wie vielen Stellen trauen wir uns gar nicht mehr, uns fallen zu lassen, auf ein ehrliches Gespräch einzulassen? Das ist ja auch, also, das ist ja das Schöne an der deutschen Sprache. Also, wie vieles ja eigentlich da drin steckt, in dem wir lassen uns fallen oder wir lassen uns nicht mehr fallen lassen. Und das geht ja einher mit sämtlichen Volkskrankheiten, von Haltungsschäden, weil wir uns nicht mehr fallen lassen können. Also, wow. Verrätst du, was du gerade wieder an sportlichen Aktivitäten machen willst? Oder hältst du es noch ein bisschen für dich zurück, bis du wirklich wieder voll drin bist?
Nö, ist gar kein großes Geheimnis. Also es wird irgendwo wieder sich befinden zwischen Laufen und bisschen ins Fitnessstudio gehen. Und es geht auch gar nicht um das, was ich da mache, glaube ich, sondern es geht darum, sich Zeit für sich selber zu nehmen und Abstand zu dem zu bekommen, was man Arbeit oder Alltag nennt und irgendwo kurz rauszukommen, in seine eigene kleine Blase abtauchen zu können und einfach Mucke auf den Ohren zu haben und bisschen Gewichte in die Luft heben oder einfach mal drei Schritte nach vorne rennen und dann ist die Welt auch wieder in Ordnung.
Ja. Aber genau, wie man so heute so schön sagt, Me-Time, auch als Mensch, der mit Hunden, ob nun beruflich oder überhaupt, also das ist ja auch das, was man im Training häufig erlebt, dass Menschen gar nicht mehr an sich selber denken. Und in anderen Bereichen aber viel, viel extremer, manchmal auch schon zu extrem. Also wenn ich Selbstfürsorge bei einigen betrachte, dann ist es dauerhafte Selbstfürsorge nur noch und die sehen die Umwelt schon nicht mehr. Aber es ist manchmal wirklich wie so ein kleiner Appell, hey, mach auch nochmal was für dich. Und das kann man auch ganz, ganz vielen mitgeben. Also es braucht auch die Zeit mal für sich. Und damit ist nicht gemeint, nur die Augen zu, damit man wieder fit ist für den nächsten Tag. Also klassisches Schlafen wird ja gerne auch so dafür missbraucht. Mhm. Sondern auch zu sagen, nee, es darf auch einfach mal sein, ich lasse laufen. Freunde treffen gehört, glaube ich, auch mit dazu. Also wo man ja immer wieder merkt, okay, auch noch mal einen sozialen Austausch zu haben mit Menschen, die nicht zwingend was mit dem eigenen Berufsfeld auch zu tun haben. Also das erlebe ich als immer sehr, sehr unterhaltsam. Also dass Menschen aus ganz, ganz anderen Bereichen, die vielleicht gar keinen Plan von Hunden haben, auch einen Freundeskreis bestücken dürfen. Also ja.
Total.
Spannend. Ja, also das für die Zeit, ich habe das in der Zeit auch irgendwie gesagt, ich beneide dich darum, mal die Zeit anhalten zu können. Das ist ja das, was passiert ist. Ja. Was man aber, glaube ich, nicht vergessen darf, wie viel Zeit du im Vorfeld investiert hast, um überhaupt dir das muss man ja sagen, auch erlauben zu dürfen. Ja. Das sehen viele Menschen daran ja nicht. Die sagen, Jan macht jetzt das und das nicht mehr, sondern hast du eben auch schön gesagt, hast du ja weiterhin, dein Gehirn arbeitet ja permanent und auch deine Ideen und Verwerfungen und Wiederaufbauten und so weiter. Aber wie viel Zeit auch in dem Berufsfeld sonst auf der Strecke bleibt, von Wegen, die man macht, über Gedanken, die man mitnimmt, Menschen, Hunde, die einen da begleiten und auch nochmal nachts in der Verarbeitung sind. Das sind, glaube ich, alles so Momente, die viele Menschen gar nicht so sehen, was der Beruf eben auch an der Stelle mit sich bringt. Das finde ich sehr, sehr, sehr wichtig auch nochmal zu sagen. Es ist auch die Fähigkeit, sich immer wieder auch abgrenzen zu können. Also das ja, spannend. Also das heißt, jetzt wird es das ein oder andere Seminar wieder geben.
Gut. Ja, auf jeden Fall.
Gut für die Hundewelt. Mich freut's. Ja.
Aus zwei Gründen. Zum einen, und ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich ein richtig cooler Typ bin, aber zum einen glaube ich, dass der Hundeszene gut tut. Und zum anderen glaube ich, dass mir das einfach richtig gut tut. Ja, ich mag das einfach. Ich finde das richtig gut.
Aber warum ist es eigentlich so, dass wir uns selber gar, also man traut sich ja kaum auch sich selber zu loben, ohne dass es überheblich ist. Mhm. Es wäre auch bescheuert, wenn wir nicht die Sachen, die wir, also wenn wir nicht davon ausgehen würden, dass wir etwas gut können, dann sich nach vorne hinzustellen und das zu formulieren. Mhm. Aber es ist immer sofort mit so einem, also nicht, dass jemand jetzt einen falschen Eindruck. Nein, ja. Das, was ich mache, davon bin ich überzeugt, da bin ich gut drin. Würde ich mir an mancher Stelle auch tatsächlich mit so einer Überzeugung von anderen Menschen wünschen. Sage ich im Training auch häufig genug. Hey, das hast du gerade gut gemacht. Mhm. Lob dich mal selber. Mhm. Und da hast du ja alle Sätze im Kopf. Ja. Ne? Eigenlob stinkt, darf man nicht machen. Ne? Das könnten ja andere sagen, der ist aber sehr. Nein, ja, du hast eine tolle Art, mit Menschen umzugehen, hast Fähigkeiten am Hund, mit Hund, für andere sehen zu können, anzuleiten. Und das ist ja das, was es auch braucht. Also neben einem Talent, das nehme ich immer so, neben einem Talent auch noch an vielen Stellen Fleißarbeit. Und Fleißarbeit heißt Beobachtungsarbeit, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, wiederum zu hinterfragen, dran zu bleiben, nochmal neu zu beleuchten. Aber das eine ist Talent und nur mit Talent kommt man nicht weiter. Aber wenn Talent auch an manchen Stellen auf Fleiß trifft und der muss bei dem einen hart sein, also hart erarbeitet sein, und bei dem anderen fliegt er einem zu dann ist man auf einmal im klassischen intrinsisch motivierten, klassisch intrinsisch motivierten Tätigkeit. Und das ist doch super, also das auch zu merken, hey, da liegt ein Kern.
Ja, ja, und ich glaube, es ist einfach einmal dieses nicht mehr machen müssen. Mhm. Und dann ist ja, also ich hätte es ja vorher auch nicht machen müssen, aber irgendwann stellt sich ja so ein Müssen-Gefühl ein, ja. Und ich glaube, das kann auch der ein oder andere vielleicht nachvollziehen. Und durch diesen harten Cut einmal dieses es wieder machen dürfen. Mhm. Und dann bleibt es die gleiche Tätigkeit und es bleibt alles genau gleich, aber du hast es in deinem Kopf nochmal kurz gedreht und ich weiß um dieses unendlich große Privileg, welches ich mir selber erarbeitet habe, dass ich mir diese Auszeit nehmen konnte. Ich weiß, dass es alles andere als selbstverständlich ist und dass ganz, ganz viele das nicht können und habe es, glaube ich, deswegen auch nochmal mehr schätzen können, weil ich weiß, dass und ich weiß auch von ganz, ganz vielen Kunden und Kundinnen gehört habe, die gesagt haben, oh Jan, ich würde es auch super gerne mal machen, aber es geht einfach nicht und genieße es einfach, mache es und guck, was passiert.
Hm. Ja, ich kenne aber auch genügend Menschen, die es dann krankheitsbedingt machen mussten. Ja. Und manchmal, aber das ist, da sind wir wieder bei gesellschaftlichen Themen, Gesundheit und Gesundung, immer, ist es überhaupt unser Lebensbild, ne? Oder heißt es immer noch Krankenhaus? Und ob du da nochmal rauskommst, ist dann die andere Frage. Also das eigene Gesunden. Und dazu kann man ja ganz viele kleine Beiträge leisten. Also das ist ja das, was du jetzt eben ja auch weiter mit rausnimmst. Du sagst, okay, es muss diesen Moment geben, wo ich wieder, wenn es nur Eisenfressen in der Muckibude ist oder den Strandlauf vor der Tür, auch den mal für mich zu machen und nicht nur, weil die Hunde noch mal eben raus müssen. Also nicht dieses, ne, dann muss man vielleicht einmal mehr gehen, aber mal für mich oder nur mit einem Hund anstatt mit der gesamten Gruppe. Wo man weiß, der läuft eh mit, da kann ich in meine Dinge abtauchen. Also dieses sich selber bei allem, was so passiert, was im Umgang passiert, immer bei sich selber auch nicht zu vergessen und immer wieder auch zu fordern, zu fördern. Ja, finde ich gut.
Voll.
Ja, cool, dass du auch gerade zugelassen hast, dass ich dir eine Frage stelle. Finde ich super. Finde ich cool. Aber dann stelle ich noch eine. Ihr gemeinsam, Hunde alle mit am Start. Habt ihr eine Reise geplant?
Nee. Ich glaube, da, also auch aus zwei Dingen heraus. Einmal mit so vielen Tieren vor Ort verreist du nicht. Das ist einfach nicht möglich. Anders. Alles auf dieser Welt ist möglich. Der Aufriss, der dahinter steht oder stecken würde, steht, glaube ich, in keinem Verhältnis. Und die Entspannung wäre nicht da, weil man mit dem Kopf einfach die ganze Zeit, ich glaube, das ist dieses Verantwortungsding. Wenn du wirklich sagst, wir leben in einer Gemeinschaft mit Tieren und wir übernehmen wechselseitig die Verantwortung dafür, dass es dem anderen gut geht, und da übernimmst du natürlich als Mensch immer einen größeren Part, weil du bist der das Finanzielle regelt, du bist der die Strukturen, den Alltag und. Dann nimmt man in meinem Selbstverständnis davon keinen Urlaub, also weil ich ja keinen Urlaub von meiner Familie nehme. Wow. Und wenn ich halt meine ganze Familie nicht mit in den Urlaub nehmen kann, dann machen wir halt Urlaub hier. Und das ist, glaube ich, das, was wir die letzten Wochen hier gemacht haben. Und dann kannst du einfach mal auf der Bank sitzen und Ziegen beim Grasen zugucken, weil du keinen Zeitstress hast. Und dann ist das für mich Urlaub. Und du hast eben gesagt, oder dann nimmst du nur einen Hund mit. Ich habe das unendlich große Glück, alle laufen bei mir einfach mit. Und ich kann mit denen ans Fahrrad und dann kann ich mit denen einfach 20 Kilometer am Meer lang fahren und wir tauchen alle in unsere eigene Blase ab. Und du merkst richtig, ich kann das gar nicht richtig beschreiben, aber es ist für mich einer der schönsten Momente, wenn du merkst, wie das alles verschmilzt und alle Schritte werden gleich und du bewegst dich als Gruppe gemeinschaftlich nach vorne. So im Einklang, egal was um dich rum passiert, egal ob da 1000 Touristen sind, das ist Banane, du fährst da durch und so, und das ist, ja, das ist Urlaub. Und der zweite Punkt da ist, glaube ich, dass du immer den Kontrast von dem möchtest, was du ja gerade hast. Und ich glaube, dadurch, dass ich so viel weg war, ist weg gar kein Bestreben mehr. Also ich habe ganz, ganz viel weggesehen. Ich will viel mehr hier sehen.
Ja. Du hast gerade bei mir Gänsehaut ausgelöst. Deine Antwort, weil du hast sie mir schon mal so beschrieben, aber das war gerade noch viel, viel schöner, dass es du lebst dort, wo andere Urlaub machen, ist ja so ein Teil von deiner Aussage. Aber das, was du zwischen den Zeilen schon ganz häufig mitgeteilt hast, genau das, was du sagst. Ich bin bei meiner Familie, wir haben uns einen Ort geschaffen und der wächst weiter, wo wir im Grunde auch, wenn ich mich auf die Bank setze oder an die Stelle setze, dann habe ich jedes Mal einen anderen Blick auf das, wo ich gerade bin. Ja. Und habe aber meine Liebsten um mich herum und nicht nur im Herzen. Das kam gerade voll nochmal, ach, toll rüber. Das war meine Idee, das auch nochmal die Frage zu stellen, weil ich ja weiß, mit wie viel Gedanken der Ort entstanden ist und mit welchem Weitblick und das auch ein Ort der Begegnung sein darf und ist. Wahnsinn, finde ich richtig. Du hast es gerade so schön gesagt. Ich habe wirklich, ach, das ist mir so richtig warm ums Herz. Das ist toll. Richtig geil. Wow.
Sammy, vielen Dank für heute. Und danke, dass du das möglich gemacht hast, dass ich hier kurz den Raum hatte, ein bisschen über mich zu erzählen.
Von Herzen, und dass ich da sein durfte, dass wir miteinander so auch on air so ein Gespräch führen. Sehr bewegend für mich. Vielen, vielen Dank.
ich sag danke. Vielen, vielen Dank, dass du diesem spontanen Impuls gefolgt bist. Vielen Dank, dass du ein bisschen Ruhe in meinen Gedankenwirrwarr gebracht hast und diesen Moment dieser, ich nenne ihn jetzt einfach mal inneren Frieden, dass du den in mir ausgelöst hast. Und einfach danke, dass es dich gibt. Das ist cool. Ich habe dir vorher gesagt, du bist für mich so ein bisschen der Philosoph der Hundeszene. Und ich mag das, wenn du kommst. Und dann weiß man vorher nicht so genau, wo es hingeht. Und das ist auch genau richtig. Dass es jetzt am Ende nochmal so privat war, war auf gar keinen Fall geplant. Aber fühlte sich total schön und richtig an. Auch dafür nochmal danke. Jetzt sind wir am 23.12. Das heißt, wir müssen jetzt natürlich gleich noch schöne Weihnachten wünschen und einen guten Rutsch und all diesen Kram noch wünschen, den man gleich macht. Und dann hören wir uns nächstes Jahr wieder, Sammy, wenn du magst.
Sehr, sehr gerne. Jederzeit on air oder auch im Privaten.
Auf jeden Fall. Dann nutzen wir jetzt den Moment und machen es ganz offiziell. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt, dass ihr euch auf heute auch mit eingelassen habt. Wann auch immer ihr das hört, wenn es wirklich vor Weihnachten ist, dann wünschen wir euch wundervolle Weihnachtstage im Kreise derer, die euch wichtig sind. Wenn ihr alleine seid, dann ist auch das irgendwie cool. Macht immer das Beste aus dem, was ihr gerade habt. Das habe ich irgendwie gelernt für mich. Und das ist, glaube ich, das, was ich ab jetzt auch mehr rausgeben möchte. Nicht mehr warten, nichts mehr hinterherrennen, sondern das, was gerade ist, das ist, wir entscheiden, ob das gut ist oder nicht. Und manchmal ist es wirklich nur diese bewusste Entscheidung im Kopf. Und jetzt auch schon wieder Ende mit Kalendersprüchen. So, ey, wir müssen auch noch einen guten Jahreswechsel wünschen und ein gutes neues Jahr und all das, was da kommt. Nehmt das alles mit, passt ein bisschen auf eure Hunde auf. Ey, Silvester ist einfach kacke, weil es immer noch so viele Menschen gibt, die ballern. Das ist unnötig, aber das ist leider so. Deswegen sichert eure Hunde, passt da gut auf. Jetzt wünscht Sammy euch noch alles und wir hören uns nächstes Jahr wieder. Vielen, vielen Dank für das zweite Halbjahr. Vielen Dank für eure unzählig lieben Nachrichten, die ich teilweise nach Folgen bekomme. Das ist für mich alles andere als selbstverständlich, wenn irgendjemand das hört und dann nimmt er sein Handy und dann geht er auf Instagram und dann sucht er meinen Namen und dann klickt er auf Nachricht schreiben und dann tippt er da irgendwas ein und das ist mehr als eine Zeile und dann schickt ihr mir das und ich weiß das wirklich zu schätzen. Vielen, vielen Dank dafür. Der letzte Dank wirklich an all die Menschen, die hinter den Mikros daran arbeiten, dass Woche für Woche eine Folge rausgehen. Laura, Luis, Dario, wer da alles so mitspielt. Ey, vielen, vielen Dank an euch. Euch auch frohe Weihnachten, guten Rutsch. Sammy, jetzt wünschst du noch alles, was man wünschen muss und dann sind wir hier raus.
Ich wünsche allen wunderschöne freie Tage, Feiertage, einen guten Start ins neue Jahr und vor allen Dingen viel Gemeinschaft mit euren Hunden, das Zusammenleben, aber auch einfach nur eine Zeit für euch.
Nice. Danke, Sammy.
Danke dir, ja.